Herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich verspreche euch jetzt schon, diesmal haben wir eine ganz besonders spannende Folge für euch. Wir danken euch für eure Rückmeldungen und für eure Anregungen zu unserem Podcast, die wir sehr gerne aufnehmen. Falls unter euch Werbekunden sind, die unseren Podcast als Werbeplattform nutzen möchten, auch ihr seid herzlich willkommen. Wie ihr Rückmeldungen und Anfragen für Werbungen bei uns einreichen könnt, das lest ihr in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber schon genug von mir. Ich will unserem neuen Gast die Bühne überlassen. Hört zu, was er uns zu erzählen hat. Der Gast bei meinem heutigen Podcast ist der Benedikt Derzer. Benedikt Derzer ist Geschäftsführer vom Südtiroler Jagdverband. Benedikt, grüß dich.
Hallo Bernhard, grüß dich und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Benedikt, du bist seit 5 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, Geschäftsführer vom Südtiroler Jagdverband. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich glaube, es sind oft einmal Zufälle, die im Leben so zusammenspielen. Und bei mir war das auch genau so, dass ich komme zwar aus einer Familie mit Obstbau und Weinbau, vor allem mit Weinbau, und dann beim Studium oder nach der Oberschule nicht recht gewiss studieren, Önologie, also etwas mit Wein oder sonst Rechtswissenschaften, und ist halt Jus geworden. Und dann vor meinem Abschluss hat mir die Professorin damals in Verfassungsrecht, Autonomierecht, ein Thema zur Jagd angeboten. Und das hat mich interessiert. Ich war damals schon angehender Jäger. Und so ist das eigentlich dann langsam entstanden. Und im Zuge meiner Recherchen habe ich eben auch Kontakt gehabt mit meinem damaligen Vorgänger, mit Heini Aukenthaler beim Jagdverband. Und dann nach dem Abschluss vom Studium habe ich halt ein paar Angebote gekriegt und darunter eben eines beim Jagdverband.
Ja, das sind bewegte 5 Jahre seit seinem gewesen, was allerhand passiert in den 5 Jahren.
Allerdings.
Was gibt es denn für Berührungspunkte laut deiner Ansicht in Südtirol zwischen Landwirtschaft und der Jagd? Jetzt, also dass es Haufen Bauern gibt, was Jäger sein, oder umgekehrt ein Haufen Jäger, was Bauern sein. Und was sind so die Berührungspunkte zwischen die 2 Verbände, die sich um die 2 Bereiche kümmern?
Es ist in Südtirol so, dass wir von Jagdsystemen her einmal sagen müssen, dass es eine bäuerliche Jagd ist. Weil wenn wir unsere Berufsgruppen anschauen, dann sind die Landwirte gemeinsam mit den Angestellten und gemeinsam mit den Handwerkern weitaus die größte Gruppe. Ungefähr 14% eben der Jäger sind Landwirte im Vollerwerb. Aber abgesehen davon ist es so, dass Jagd und Landwirtschaft in sehr vielen Bereichen eng zusammenarbeiten, geradezu Hand in Hand gehen. Und das ist auch wichtig, weil wir einfach beides Verbände sein, die Landnutzer vertreten. Und wenn ich jetzt so konkrete Themen ausgreife, ist sicher die Kidsrettung einfach eins für unsere Erfolgsmodelle, wo wir wirklich auch stolz drauf sein können. Also in Südtirol haben wir im letzten Jahr gemeinsam mit den Landwirten als Jägerschaft 1800 Rehkitze gerettet. Das ist eine gewaltige Zahl, das ist mehr als Nordtirol und Trentino zusammen. Es waren 800 Helfer im Einsatz, es seien über 8000 Handarbeitsstunden geleistet worden, und da bei der Kitzrettung ist einfach fundamental, dass die Zusammenarbeit, dass die Kommunikation zwischen Landwirt, zwischen dem Grundeigentümer und der Jagd funktioniert. Und das ist wiederum eine Besonderheit von unserem Jagdsystem, dass einfach die Jäger draußen die Bauern kennen und umgekehrt, und dann wird da einfach eng eben kommuniziert. Dann wissen die Jäger eben rechtzeitig Bescheid, weil der Bauer ruft an und sagt, du hoch, morgen, übermorgen, wahrscheinlich, das Wetter passt, dann haben wir gut das Erntefenster, und dann mit seinen Gerichten, und dann sind die Jäger mit Drohnen oder auch mit anderen Instrumenten eben zur Stelle, und das ist wirklich eine ganz sympathische Synergie und Tätigkeit. Und es ist eben so, dass der Landwirt dann auch wirklich eben froh ist, der Bauer, die melden sich ganz freudig danach und sagen, na, jetzt kann ich mit ruhigem Gewissen mahnen, ich muss nicht Angst haben, dass ich noch ums Kitzel zermahne, und gleichzeitig ist aber auch die Futtermittelsicherheit garantiert, weil wir auch wissen, was passiert, wenn so ein Kitz in Futter landet, dann kann eben durchaus da eben die Vergiftung entstehen mit dem Botulismus. Und vor dem Hintergrund ist das gleich eine doppelte Win-Win-Situation. Das einmal zur Kidsrettung, und wir haben viele andere Bereiche auch. Also wenn wir an Lebensraumerhaltung denken, das ist auch sehr wichtig, weil ich sage ja, wir leben in einer Kulturlandschaft, und das ist keine Blase und das ist keine Naturlandschaft, sondern alles, was wir da Südtirol vorfinden, ist ja von Menschenhand geformt worden und beeinflusst, und das betrifft auch die Almen zum Beispiel. Und da sehe ich eben auch ganz wichtige Berührungspunkte, wo die Jagd hergeht und sagt, gemeinsam mit Alminteressenschaft, mit Grundeigentümern hat man oft einmal gemeinsame Tage, wo man die Lebensräume pflegt, wo man Freischneideaktionen durchführt, und das wiederum zum Erhalt für die Almen einerseits, aber andererseits auch für die Biodiversität, wo man seltene Arten erhalten können, Spielhahn zum Beispiel, der in Südtirol ganz eine charismatische Art ist.
Wie siehst du sonst so das Bild von den Jägern, von der Jägerschaft in der Südtiroler Gesellschaft? Findest du, es sei gut umgesehen?
Das ist eine ganz spannende Frage und ich glaube, wir müssen da mehrere Unterscheidungen treffen und zwar einmal zwischen Stadt und Land und dann aber auch noch, was die Sprachgruppen anbelangt, weil das ist in meinen Augen auch ganz ein evidenter Unterschied und zwar, wenn wir einmal jetzt auf dem Land anheben, in einem klassischen Südtiroler Tal, egal welches Tal, wo wir relativ weit weg sein von einem größeren, ich sage mal, Stadt oder Ballungszentrum, wenn man es in Südtirol überhaupt eins hat, dann kann man sagen, dass wir auf dem Land draußen sicher ein gutes Ansehen haben. Die Leute wissen auch, für was die Jäger stehen, was sie alles tun, was sie leisten, dass sie wichtig sein. Und je mehr wir uns einer Stadt nähern, das gilt insbesondere jetzt einmal für die Hauptstadt, also für Bozen da, aber auch für andere größere Gebiete da, ist es dann schon schwieriger, weil die Leute halt weniger Berührungspunkte zur Jagd haben. Und noch schwieriger wird es eben in dem Moment, wo wir eben von unseren Kollegen von der italienischsprachigen Gruppe reden, da wissen wir einfach, dass die ganze Sozialisierung, die stattfindet, ganz ein anderer ist, weil ein Italiener, der italienische Medien konsumiert, der wird halt dann geimpft mit entsprechend kritischen Berichterstattungen, die halt in der Regel andere italienische Regionen betreffen, wo man halt allem wieder liest von Wilderei oder von irgendwelchen Umständen, die absolut nichts mit unserer Südtiroler Realität zu tun haben. Aber wenn man dann schaut, wenn das Jagdrevier Bozen da versucht, zum Beispiel eine Kühlzelle, eine Wildabgabestelle zu errichten, dann seien die leider Gottes seit 15 Jahren nicht imstande gewesen, das in Bozen umzusetzen, wohingegen das in einem normalen Gebiet auf dem Land absolut gar kein Thema ist, wo die volle politische Unterstützung da ist. Und wie gesagt, also gerade bei der italienischen Sprachgruppe haben wir viel Aufklärungsbedarf da, weil im Endeffekt haben wir sehr viele gute Argumente, nur müssen wir halt auch die Gelegenheiten kriegen, die zu spielen und gleichzeitig auch einfach die PS, die wir wirklich haben, versuchen ein bisschen auf den Boden, auf die Piste zu kriegen.
Mit der, zu dem Thema, das die Italiener oft einmal ein besonders sehen, dem Thema Jagd kommen wir später noch. Wenn man ans Thema Jagd denkt und da, wenn man so schaut, was wir so im Landwirt oft mal berichten, da kennt man oft einmal das Thema Abschusspläne. Das ist ja eine wichtige Grundlage für die Tätigkeit von den Jäger. Wie werden unsere Abschlusspläne erstellt und wie flexibel sind die Handhabbar?
Bei den Abschlusspläne ist es so, dass da eine Fachkommission eingesetzt wird und die besteht aus 6 Vertretern und das ist ausgewogen, was die Interessensvertretungen anbelangt. Das heißt, wir haben 2 Vertreter der Jagd, 2 Vertreter der Landwirtschaft und 2 Vertreter der Forstwirtschaft und die haben dann gemeinsam die Aufgabe für jedes der einzelnen 145 Jagdreviere Südtirols einen Abschlussplan zu erstellen, also für Rehwild, für Rotwild, für Gamswild, auch für andere Wildarten danach, aber in erster Linie geht es jetzt einmal ums Schollenwild. Und die Abschusspläne, die basieren sich halt auf verschiedene Grundlagen. Also da haben wir zum Beispiel eine Zählung, die beim Rotwild jedes Jahr durchgeführt wird, auch jetzt gerade im Moment die Frühjahrszählungen. Und beim Abschussplan ist eben so, dass der verbindlich ist. Das bedeutet, beim Schollenwild hat das Revier die Aufgabe, den Auftrag, die Verpflichtung, den Abschussplan auch so gut es geht einzuhalten. Und das eben aus einem einfachen Grund heraus, dass unser Landesjagdgesetz in Artikel 1 eine zweifache Zielsetzung hat. Und zwar sagt es einerseits, wir müssen schauen, einen artenreichen, angemessenen Wildbestand zu erhalten, auf einer Seite. Aber auf der anderen Seite müssen wir schauen, die land- und forstwirtschaftlichen Kulturen möglichst vor Wildschäden zu schützen, so gut es eben geht. Und genau in der Klammer gewissermaßen müssen wir uns auch bewegen. Und bei den Abschusspläne ist so, dass nicht jedes Jahr gleich ist, das ist klar, wir bewegen uns in der Natur. Vor dem Hintergrund kann einmal ein Jahr schwieriger sein ein bisschen und deshalb ist ja ganz wichtig zu sagen, wenn ein Revier einmal den Abschussplan nicht zu 100% erfüllen würde, zum Beispiel beim Rotwild, bei den weiblichen Tieren, beim Kahlwild, dann ist es nicht so, dass das dann einfach gestrichen wird, sondern im nächsten Jahr wird der Rückstand sozusagen, der Rucksack mit der Hausaufgabe wird dann übertragen aufs nächste Jahr und dann muss ich das eben im nächsten Jahr dann nachholen und mich bemühen, dann eben die Hausaufgaben zu machen. Und generell ist zu sagen, dass die Abschusspläne gerade beim Rotwild, also beim Kahlwild, was ja besonders wichtig ist, eben einzugreifen, gerade in Finchgau, aber auch in anderen Gebieten eben, wo wir feststehen, auch dahinter sein, die lassen eben neuerdings eine Flexibilität von 20% nach oben hin. Das bedeutet, wenn da ein Jagdrevier ein gutes Jahr hat, dann kann es den Abschussplan auch mehr als 100% erfüllen, weil einfach sinnvoll ist, dass man auch die Gelegenheit nutzt. Das ist ja so. Ich kann nicht warten, bis ein anderes Mal wieder da viel Wild stört, sondern wenn ich wirklich eine gute Gelegenheit habe, dann soll ich ja wirklich die Chance haben, auch da Strecke zu machen.
Wie siehst du allgemein die Quote von Erfüllung von Abschlusspläne? Sind wir da gut unterwegs?
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir in Südtirol wirklich sehr gut unterwegs sind, gerade auch was jetzt das vergangene Jagdjahr anbelangt, ist in Südtirol so viel Rotwild erlegt worden wie noch nie zuvor. Wir haben landesweit in den Revieren und Eigenjagden 4.821 Stück Rotwild erlegt, also das ist Allzeitrekord und dann kommen noch ein paar hundert dazu, die im Nationalpark Stelfs-Rioch erlegt worden sind und damit haben wir sicher gezeigt, Südtiroler Jägerschaft, dass man die Aufgabe der Wildstandsregulierung schon sehr ernst nehmen. Und das ist wirklich inzwischen eine große Arbeit geworden, weil die Stickeln, die kann ich nicht gleich so ernten, irgendwo gleich neben der Straße mitnehmen, sondern da ist schon ein Knochenjob damit verbunden. Und wenn wir einmal schauen, können wir gleich unsere Zahlen vergleichen mit denen unserer Nachbarn. Also ich mache es ganz konkret. Die Kollegen im Trentino zählen 30% mehr Rotwild als wir in Südtirol. Sie erlegen aber 30% weniger. Das sind gewaltige Unterschiede und wir sind da schon, das klingt sicher noch an, das wird auch immer mehr zur Herausforderung und vor allem, wenn man weiß, wie großräumiges Rotwild wandert, weil es ist so, wir sind in Südtirol ein relativ kleines Land und wir haben viel Grenzgebiete und wenn man weiß, wie hoch der Rotwildbestand im Trentino ist, dann haben wir eine eindeutige Zuwanderung, wir haben aus dem Belluno große Zuwanderungen, aus der Schweiz gibt es Zuwanderungen und auch bei uns in manchen Teilen ist der Rotwildbestand eben auch relativ hoch und von dem Hintergrund ist der Hausaufgabe schon sehr wichtig, dass wir die bestmöglich erfüllen, aber gleichzeitig müssen wir allem sagen, dass wir da allem vom großen Ganzen ausgehen und deshalb gehen wir auch gerade beim Rotwild von einer Abschussplanung auf Populationsebene aus. Das heißt, man geht da nicht her und schaut ein einzelnes Revier an. Nein, wenn ein Rotwild da 50 und mehr Kilometer wandert im Laufe vom Jahr, dann muss ich schon ein größeres Gebiet anschauen und für das dann eine sinnvolle Zahl festlegen und das dann herunterbrechen auf die nächst kleinere Ebene.
Kommen wir zu einem Tier, das wir auch gerne erlegen hatten, aber das wir nicht erlegen dürfen zur Zeit. Und zwar geht es ums Thema Wolf. Du hast dich ja in den letzten Jahren auch intensiv mit dem Thema beschäftigt. Inwiefern ist denn eigentlich die Unwesenheit von Wolf in unsere Wälder und auf die Almen auch für die Jäger ein Problem?
Es ist ganz klar zu sagen, der Wolf ist in erster Linie eine Herausforderung für die Landwirtschaft, für die Berglandwirtschaft. Aber wenn der Wolf, je mehr er sich ausbreitet, desto mehr wird er zu Herausforderungen und dann auch zum Problem für alle. Das heißt für die gesamte Gesellschaft, nicht live für die Landwirtschaft, sondern es beginnt beim Tourismus, es beginnt bei den Leuten, die mit dem Hund spazieren gehen dann irgendwann im Gebiet. Es betrifft genauso die Jäger, die Hausaufgabe haben, die Abschusspläne zu erfüllen. Und dann weiß man einfach, mit steigender Wolfspräsenz verhaltet sich auch das Wild anders. Es wird heimlicher, es wird scheuer, es wird schwerer, auch die Abschusspläne zu erfüllen. Also das ist eben die indirekte Auswirkung des Wolfs. Weil es ist nicht so, dass wenn der Wolf da ist, dann kein Wild mehr da ist. Nein, es wird auch vom Wolf mit genutzt, aber deshalb brauche ich die Jagd weiterhin. Nur die Jagd wird eben viel schwieriger. Das wissen wir eben aus den anderen Gebieten, wo es den Wolf schon lange gibt. Und damit ist der Wolf absolut, wenn man heute auf Neudeutsch sagt, die Wissenschaftler sprechen von einem sogenannten Game Changer, also von einem Faktor, der da eintritt, der da auf einmal die ganzen Spielregeln über den Haufen wirft. Und das trifft absolut auf den Wolf zu.
Aktueller Stand, was kann man zu seinem sagen? Wie viele Wölfe haben wir zurzeit noch gewissermaßen in Südtirol?
Wenn man die Zahl der Landesverwaltung hernimmt, wenn ich sie richtig im Kopf habe, dann gehen die davon aus, vom letzten Jahr von einem Mindestbestand von 50 Wölfen, aber man muss ganz klar sagen, das ist absolut die unterste Grenze. Die Dunkelziffer ist in meinen Augen schon relativ hoch. Wo man sehr genaue Zahlen hat, das ist das Trentino, das sind beim Monitoring sehr gut aufgestellt und wenn man da eine Zahl festmachen müsste für die Region Trentino-Südtirol, dann würde ich einfach sagen, also von mir aus gesehen, in der Region Trentino-Südtirol werden wir circa aktuell 300 Wölfe haben. Ein Großteil, würde man sagen, zwei Drittel sicher im Trentino, aber in Südtirol eben auch einen nicht unerheblichen Anteil inzwischen und die Zahl ist deshalb eben so besonders, weil wenn wir ein bisschen einen Vergleich hernehmen mit anderen Städten in Europa, dann kann man sagen, okay, nehmen wir Finnland her, das ein riesiges Land ist.
Gell? Mit ziemlich viel Wald.
Mit ziemlich viel Wald, sehr dünn besiedelt und in ganz Finnland gibt's richtig 300 Wölfe aktueller Stand. Das heißt also, dass da schon ein grobes Missverhältnis da ist.
Das muss man sich einmal zu Gemüte führen, die Zahlen. War die Entwicklung deiner Ansicht nach zu erwarten, dass sich die Wölfe so ausbreiten?
Ja, absolut. Also das war vorhersehbar. Vor allem, wenn man weiß, wie schnell sich so ein Wolf vermehren kann. Man spricht da von sogenannten exponentiellen Wachstum. Das bedeutet, dass sich eine Population alle 3 Jahre im Schnitt verdoppelt, solange einfach die Gegebenheiten günstig sind. Das bedeutet, wenn man von einem Bestand, von einem hypothetischen in einem bestimmten Gebiet ausgehen von 100 Wölfen, dann wissen wir, dass wir in 3 Jahren dort eben 200 Wölfe haben werden. Und vor dem Hintergrund ist das wirklich zu erwarten gewesen. Und generell ist es so, dass der Wolf ja nicht nur da in Südtirol so stark auf dem Vormarsch ist, sondern generell in fast allen Teilen Europas. Also das betrifft Deutschland genauso wie die Schweiz, das betrifft Belgien und alle Gebiete, wie gesagt, wo der Wolf einfach wieder auch im Übrigen Österreich, wo sich der Wolf gerade sehr stark ausbreitet. Und das große Problem ist, dass man da sehr träge ist, einfach in der Reaktion, weil bis da mal so ein gesetzgeberischer Prozess dann in die Wege geleitet ist, bis da mal die ganzen gesetzlichen Grundlagen stimmen und die Voraussetzungen angepasst sein, da wächst einem halt der Wolfsbestand dann gerne mal sozusagen sprichwörtlich über den Kopf aus, und das ist halt ein großes Problem, wenn ich allem hinterherhinkt, den Entwicklungen, und das gilt halt auch für die Situation da im Lande.
Italien ist da, glaube ich, ja ganz besonders gut drauf mit träge sein. Ist vielleicht ein bisschen auch zu erwarten, weil man weiß ja, wie die Hauptstadt von Italien so laut Legende gegründet worden ist. Da war ja auch Wolf beteiligt, deswegen richtig. Vielleicht kommt das von Sam her. Was hat denn das Land Südtirol da eigentlich für einen Spielraum, wenn es jetzt um die Regulierung von Wolfsbestand geht zurzeit?
Es ist so, nicht, dass man von einer Art sprechen, die auf drei Ebenen, ich sage mal, reguliert oder gemanagt werden kann. Drei wichtige Stellschrauben. Wir haben das europäische Recht, die Fauna Flora Habitat Richtlinie von 1992. Wir haben das nationale Recht, wo der Staat eben die ausschließliche Kompetenz hat im Umweltschutz. Und dann haben wir drittens eben die Landesebene. Und nachdem weder auf europäischer Ebene im Moment viel weitergeht, noch auf nationaler Ebene, ist wirklich einmal der Stand der Dinge der, dass das Land Südtirol gewissermaßen fast auf sich allein gestellt ist und da selber versucht hat, wie es schon 2018 war und dann letztes Jahr mit dem Weideschutzgesetz selber tätig zu werden. Und es ist ganz klar, wir sehen, wir haben zwar Landesgesetze, die in Kraft sein, ja, die auch verfassungskonform sein. Wir haben auch ein positives Urteil vom Verfassungsgericht. Jetzt ist allerdings die Frage, ja, wie bin ich im Stand, diese Gesetze dann umzusetzen? Und da liegt der Teufel halt im Detail, nicht? Weil ich kann natürlich schon dann Dekrete erarbeiten. Allerdings ist das Problem jenes, dass so ein Dekret dann schnell angefochten werden kann vor dem Verwaltungsgericht von entsprechenden, ich sage mal, die Rechtsorganisationen, die halt überall ein bisschen herkommen und einer Druck, nein, vor allem von Südenauer. Und dann hat halt, wenn wir gesehen haben, so ein Dekret unter Umständen ein relativ kurzer Lebensdauer. Das bedeutet, die Geschichte ist in juristischer Hinsicht sehr komplex, bedeutet aber nicht, dass sie unmöglich ist, ne? Sondern im Gegenteil, ich muss mich halt entsprechend da aufstellen und da wirklich von vorn bis hinten Experten zulassen. Das heißt, ich brauche da nicht nur die besten Biologen, sondern ich brauche auch wirklich exzellente Juristen, weil es geht genau darum, dass eben die zwei Berufsgruppen da zusammenarbeiten, weil der beste Jurist machen kann. Ein Dekret, das passt, weil ich brauche da auch die wildbiologische Expertise, und es geht eben genau darum, dass man die Verzahnung da nahe im Stand ist herzustellen, und dann wird es in dem Moment, wenn man ein sehr gutes Dekret irgendwann einmal auf die Beine gestellt hat, auch letzten Endes darum gehen, das da vor Gericht einmal durchzuexerzieren, einen Musterprozess zu führen, so wie man es vor Jahren auch bei anderen Wildarten in Südtirol schon gemacht hat, und dann wird man sehen, was sich da weiterentwickelt. Es ist so, dass in Trientunden da durchaus schon ein richtungsweisendes Urteil gefällt worden ist. Bei Insta im Bozensverwaltungsgericht hat sich da jetzt meritorisch nicht geäußert. Aber man kann schon das eine oder das andere auserlesen von dem Urteil. Auf so ein paar Richtungen haben die, so ein paar, ein bisschen ein Wink mit dem Zaunpfahl haben die Richter dem Land schon gegeben.
Wie hat sich der Spielraum in den vergangenen Jahren entwickelt, den das Land da in dem Bereich hat?
Es ist ja so, lange Zeit ist man überhaupt davon ausgegangen, dass das überhaupt nicht möglich wäre, überhaupt so eine Bestimmung auf Landesebene zu machen. Und dann war 2018 eben der Moment, wo Südtirol gesagt hat, jetzt probieren wir es halt einmal, weil mehr als verlieren kann man ja nicht. Und dann war es so, dass der Verfassungsgerichtshof durchaus überraschend im Sinne des Landes Südtirol entschieden hat und das mit einer interessanten Argumentation, und zwar, das ist jetzt ein bisschen juridisch komplex, ich mache es einfach, und zwar sagt der Verfassungsgerichtshof, ja, die Umsetzung steht in dem Moment, also vom Artikel 16 der FFH-Richtlinie, das eben die Ausnahmen ermöglicht, der Artikel, die Umsetzung steht dem Land Südtirol zu. Einmal, weil wir da verschiedene Spezialzuständigkeiten haben im Autonomiestatut, zum Beispiel die Alpenwirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Pflanzen- und Tierschutzparke, also ganz besondere Bereiche, die alpine Umwelt da tangieren, also berühren, und die müssen wir ja halten. Und gleichzeitig, und das ist eben unser Glück, hat der Staat Italien diese europäische Richtlinie aus dem Jahr 92 nicht mit einem Gesetz umgesetzt, sondern allein eben mit einer Verordnung. Und der Verordnung ist eben eine relativ schwache Rechtsquelle, die steht leider im sogenannten sekundären Rang, und deshalb kann da das Land über die Verordnung drüber rausfahren. Also die ist für uns gewissermaßen, als ob es nicht geben hat, und da können wir dann mit unseren Gesetzen dann operieren.
Man hat ja mittlerweile ein bisschen den Eindruck, dass die breite Öffentlichkeit hinter der Forderung steht, dass eine Regulierung vom Wolf notwendig ist. Siehst du das auch so?
Das sehe ich ganz klar so. In erster Linie einmal die Bevölkerung auf Land, in erster Linie die deutschsprachige Bevölkerung. Und das habe ich schon vor Jahren gesagt. Also wenn man da vor Jahren Interviews gegeben hat, dann hat es vereinzelt auch noch von Leuten kritische Rückmeldungen gegeben hat, wenn man ganz normale Positionen eingenommen hat, wenn man gesagt hat, der Wolf muss reguliert werden, dann haben ein paar die Nase gerümpft. Aber jetzt inzwischen wissen alle, dass das eine Notwendigkeit ist, und ich sage immer so, in dem Moment, wo man das Problem praktisch vor der Haustür hat, dann fangen die Leute an umzudenken. Und das ist ja ganz klar, weil wenn man schaut, wo die Leute herkommen, die ja ständig intrigieren und Rekurse einreichen gegen die Abschussdekrete, dann sind das nicht Leute, die selber einmal eine Alm bewirtschaftet haben, sondern das sind halt Leute, die in irgendeiner großen Stadt in der Regel sitzen und die Almen höchstens vom Urlaub kennen und die auch mit den Tieren ganz einen anderen Bezug haben. Die glauben, dass da der Wolf leider rein ein nettes Kuscheltier ist und die halt dann total romantisch verklärt das Bild von der ganzen Sache haben und die einfach nicht verstehen wollen, dass wir da in einer Kulturlandschaft leben, was einfach absolut notwendig ist. Eine Wildart wie zum Beispiel einen Wolf, der ja keinen natürlichen Gegenspieler hat und der sich stark ausbreitet, der schon lange nicht mehr vom Aussterben begriffen ist, dass der einfach reguliert werden muss, so wie es halt viele andere Länder auch in Europa machen. Das gilt ja nicht leicht für einen Wolf, sondern es ist auch beim Bär dasselbe. Also ich bringe da ganz gerne das Beispiel von Slowenien einmal und dann von Schweden, weil Slowenien hat aktueller Stand 1200 Braunbären. Und das sind eben auch stark angestiegen, was die Zahlen anbelangt. Und dann haben sie immer mehr Zwischenfälle mit Menschen gehabt und natürlich auch steigende Nutztierrisse. Und dann hat die slowenische Regierung gesagt, Moment, da müssen wir einschreiten, und hat mit der wissenschaftlichen Expertise der zuständigen Universität einen Abschussplan erarbeitet. Und der eben sieht vor, dass der Bärenbestand in Slowenien um 30% reduziert werden soll. Das heißt, von 1200 Bären werden die auf 800 zurückgehen. Und das, indem jetzt mehrere Jahre lang 230 Bären pro Jahr erlegt werden. Ganz normal jagdliche Regulierung. Und dasselbe Beispiel haben wir in Schweden. Schweden hat so viele Bären wie Italien Wölfe. Ist ein riesiges Land, dünn besiedelt, mit viel Holz und so weiter. Und in Schweden gibt es über 3000 Braunbären. Und da hat die schwedische Regierung schon ganz lange eine einfache Strategie, dass sie sagen, wir müssen da schauen, dass die nicht gar zu viele werden und dass er scheu bleibt, weil die Tiere haben keine natürliche Scheu. Natürliche Scheu bei den Tieren ist ein Märchen. Die Tiere sind nur dann scheu, wenn sie von Menschen verfolgt werden. Und deshalb sagt die schwedische Regierung, okay, 3000 Bären seien zu viel, und macht einen Abschussplan, der jährlich 600 Bären praktisch vorsieht, und das ist schon eine beträchtliche Zahl, also da reden wir von 20% vom Bestand, und das ist europaweit relativ wenig bekannt, aber es ist eine Tatsache, und vor allem muss man unterstreichen, der Bär ist europaweit im Anhang 4 gelistet in der FFH-Richtlinie, also streng geschützt europaweit, im Unterschied zum Wolf, der je nach Staat im Anhang 4 ist oder im Anhang 5. Gell, also der Bär ist sozusagen normal, wenn man so will, strenger geschützt, weil er halt europaweit überall im strengsten Schutzstatus hat.
Vor allem die ganzen Länder, die du jetzt aufgezählt hast, die sind ja als EU-Mitglieder, glaube ich, wenn ich ganz täusche. Das heißt, die einzelnen Länder haben durchaus Spielräume, so etwas zu überlegen, wenn man da tun kann.
Ganz richtig, die einzelnen Länder haben laut geltendem EU-Recht, laut Artikel 16 der FFH-Richtlinie, einen großen Spielraum. Es geht allerdings darum, dass man den Spielraum dann auch versucht umzusetzen. Und oft ist es so, dass sich dann auch die einzelnen Länder gern hinter der EU verstecken und dann leider auf die EU schimpfen und sagen, die EU lasst uns nicht, aber nein, die EU selber gibt bestimmte Möglichkeiten. Es ist sogar ein offizielles Schreiben der Kommissionspräsidentin von der Ursula von der Leyen an alle Mitgliedstaaten gerichtet worden, wo sie gesagt hat, was den Wolf anbelangt, liebe Länder, das EU-Recht gibt eigentlich die Möglichkeit, nimmst die Möglichkeit wahr und führt's Entnahme, führt's Abschüsse durch. Es kann das Problem auch vor Ort besser lösen. Allerdings ist dieses Schreiben halt offensichtlich an vielen Stellen ungehört dann verhallt. Das betrifft nicht nur Italien, sondern andere Länder auch. Und im Moment ist es ja ganz so und auch spannend, auch die Entwicklung auf europäischer Ebene, wenn wir so wollen, dass inzwischen auch die Kommissionspräsidentin, die von der Leyen ja selber auch absolut für die Änderung des Schutzstatus ist und eben gerade auch auf Vorschlag der Europäischen Kommission ist jetzt eine Prozedur in die Wege geleitet worden, mit der die Berner Konvention geändert werden soll. Also die Berner Konvention ist praktisch das internationale Gegenstück zur FFH-Richtlinie, weil wir haben eben die FFH-Richtlinie, die den Schutzstatus für die europäischen EU, also für die EU-Mitgliedstaaten regelt. Und die Berner Konvention dagegen ist für alle Länder, die diesem internationalen Vertrag beigetreten sind. Da haben wir bei den über 50 Vertragsstaaten, nicht? Und erst muss jetzt die Berner Konvention ändern und danach die FFR-Richtlinie. Und da ist jetzt im Moment ganz spannend, das sind Verhandlungen auf Ebene der Umweltminister. Und da sieht man jetzt, je nachdem, wie so ein Umweltminister dann politisch gefärbt ist, verhaltet er sich auch bei der Wolf-Bär, aber vor allem bei der Wolf-Frage. Da sehen wir ganz konkret, wie Deutschland unter der Umweltministerin Lemke absolut dagegen arbeitet, ganz massiv mobilisiert, um ja nicht den Schutzstatus beim Wolf zu ändern. Auch die Polen zum Beispiel arbeiten dagegen, obwohl sie selber egoistischerweise den Wolf in Anhang 5 haben und damit Freiheiten haben, sehr große, sagen, na, die anderen Staaten sollten nicht auch unsere Freiheiten kriegen. Also völlig absurd. Und da geht es jetzt eben darum, dass man da schauen muss, auf EU-Ebene eine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten zu finden. Wenn das gelingt, ist gut und dann kann auch irgendwann der Schutzstatus gelockert werden. Aber ich komme nochmal auf den Ausgangspunkt zurück, und zwar auch wenn der Schutzstatus bei dem bleibt, wie er jetzt ist, hätte man ja schon sehr große Möglichkeiten, wie auch bei den Slowenen sehen, wie auch bei den Schweden sehen, wie wir aber auch, wenn wir den Wolf hernehmen, ein Beispiel Frankreich sehen, wo inzwischen schon jedes Jahr deutlich über 160 Wolfsabschüsse getätigt werden, einfach zum Schutz der Almwirtschaft in erster Linie.
Wie siehst du die Situation zurzeit in Italien? Gibt es da Lichtblicke, dass sich da etwas ändern kann? Oder?
Das große Problem am Wolf ist, dass die ganze Debatte hoch emotional geführt wird, hoch politisiert ist das Ganze zum Ersten, und zum Zweiten, mit dem Wolf kann man keinen politischen Preis gewinnen, und das erst recht nicht in Italien, wo man wissen, wie viel Leid in städtischen Ballungszentren leben, und das führt eben dazu, dass sich die Politik da gerade in Rom eher zurückhaltet, weil sie halt wissen, das ist ein heißes Eisen, da verbrennen sie sich eher damit in die Finger, und somit wird da halt eher so ein bisschen Vogelstrauß-Politik betrieben, da wird weggeschaut, der Kopf in den Sand steckt. Und das Absurde ist ja, dass Italien auf der einen Seite das EU-Land ist mit der höchsten Wolfspopulation, ist also Wolfseuropameister mit über 3.300 gezählten Wölfen im Winter 2020-21 schon. Also das sind Zahlen vor einigen Jahren, das heißt, es sind inzwischen bei Weitem höher. Und gleichzeitig ist Italien aber der einzige EU-Staat mit einer gesicherten Wolfspopulation, der bis heute noch keinen einzigen Wolf legal hat erlegen lassen. Geil, also da sieht man einfach, dass da nichts passiert. Und gleichzeitig aber, da gibt es ein interessantes offizielles Dokument vom Staat aus dem Jahr 2015, wo die römischen Experten selber schwarz auf weiß sagen, es ist ein Faktum, dass der Wolf in Italien nur auf dem Papier geschützt ist, in der Praxis aber, da wird er illegal reguliert, mit Gift, mit Fallen als möglich, aber im Prinzip geht die Anzahl der Verurteilungen gegen null. Das sagen nicht die, sondern das haben die Experten von Rom selber 2015 in einem Papier schwarz auf weiß gesagt, und ich glaube, das trifft die Realität absolut da genau.
Problem, was ja auch noch in dem Zusammenhang auftritt, ist das Problem von den Hybriden, da die sagen, weil ja, es gibt nicht leider reinrassige Wölfe, wenn man so sagen will. Was ist denn Sam eigentlich der Stand der Dinge?
Bei den Hybriden ist so, dass mal in biologischer Sicht, um nur das auch kurz anzuschneiden, seien sich da die Experten dahingehend einig, dass die Hybridisierung, also die Vermischung von einem rein erbigen Wolf, rein rassigen mit einem Haushund, der praktisch gekreuzt ist mit einem Wolf, also zwischen einem Wolfsmischling sozusagen, ist die größte Gefahr für die Erhaltung des reinen Wolfes. Und vor dem Hintergrund ist es klar, so bei Hybriden wäre es schnell zu handeln. Und eigentlich hat das Recht, das Gesetz sozusagen, das europäische Recht, mir die Möglichkeit geben, allerdings setzt Italien wiederum auch diese Sache nicht um. Wir sehen, dass Hybriden inzwischen auch im Alpenraum aufgetreten sind. Und das Problem ist, dass Italien da leider zugeschaut hat. Das heißt, die haben versucht, absurderweise die trächtigen Wölfe da zu fangen. Die wollten eine Abtreibung vornehmen, eine Sterilisierung. Das haben sie nicht geschafft. Sie haben nicht einmal geschafft, die Wölfe zu fangen. Und das war an der Grenze zu Triest, also zwischen Triest und Slowenien. Die Slowenen hingegen sind da gleich Pragmatiker. Die haben sofort den Wolf zum Abschuss freigegeben und da mal Entnahmen durchgeführt. Die Schweiz auf der anderen Seite auch. Es ist nur Italien so, das einfach zuschaut und da leider Gottes dann die Probleme laufen und vergrößert. Und inzwischen hat aber der Staat selber auch in einem offiziellen Papier einräumen müssen, dass das wirklich ein Problem ist und dass das mit dem Einfangen, Sterilisieren und so weiter viel zu kostspielig ist. Allerdings ist das jetzt halt einmal eine Erkenntnis, leih, müsste man halt dann einmal die Schlüsse daraus ziehen. Und die Schlüsse waren eben, dass man halt einmal schaut, die Rechtsgrundlage für Entnahmen einmal solider zu machen. Aber man sieht halt in Rom gehört da relativ wenig weiter. Italien hat seit über 22, 23 Jahren keinen genehmigten Wolfsmanagementplan. Trentino und Südtirol sind so fast die einzigen Provinzen, die da aktiv sind, und von den anderen Provinzen hört man nicht viel, also kann man fast schon, ich sage mal, fast schon sarkastisch die These da vertreten, dass man sagt, ja, die anderen wissen halt schon, die verweisen halt drauf, dass es offiziell gibt's kein Problem, weil die Leute haben schon längst leider Gottes das Vertrauen in die Politik verloren, und da helfen sich die Leute selber, aber ich glaube, das kann absolut nicht eine Lösung sein, die halt in einem Rechtsstaat da vertretbar ist.
Es gibt ja Regionen, wo es die Leute sogar froh sein, wenn Wölfe muss sein, damit sie die Wildschweine loswerden.
Auch das hört man so gerade im Latium und so weiter, wo Wildschweine absolut viel das größere Problem sind als wie der Wolf. Und das macht es dann auch nicht einfacher. Nicht? Deswegen auch gerade im Parlament, genau wie du sagst, die These zum Teil von Politikern vertreten, dass sie sagen, ja, der Wolf ist sozusagen, die Italiener sagen, benvenga il lupo, also der Wolf soll kommen, er hilft uns da die Wildschweine zu regulieren. Aber auch das ist ein Kass, weil wenn wir schauen, in der Toskana haben sie die höchsten Wildschwein, also höchsten Schwarzwildbestände von ganz Italien und gleichzeitig auch wahnsinnig hohe Wolfsdichte, und gleichzeitig schießen die Jäger wahnsinnig viel Schwarzwild, aber weder die Jäger noch die Wölfe, also auch nicht die zwei gemeinsam sind in Stand, wirklich die Wildschweinpopulationen einzudämmen, und das zeigt uns halt schon, dass einfach so Wildarten, die ganz ein starkes Wachstum haben, so ein exponentielles Wachstum wie eben ein Schwarzwild zum Beispiel, das bin ich dann, wenn sie sich einmal irgendwo ausbreiten, das tut mir ganz schwer, die irgendwie unter Kontrolle zu bringen, und dasselbe wird eben auch für den Wolf gelten, also der Wolf, auch wenn man den Wolf zum Abschuss freigebe, ich war gar nicht im Stand, die starke exponentielle Entwicklung aufzuhalten, weil die Wölfe dann auch mit zunehmender Bejagung einmal scheuer werden. Das heißt, man war sicher im Stand, eine Verlangsamung einzuleiten, aber halt und teilweise auch eine Reduzierung, wie es jetzt die Schweizer machen, aber gleichzeitig die wandern für alle Seiten zu, und damit ist einfach so, dass sie da wirklich ganz eine große Herausforderung haben, die da wirklich schauen muss, irgendwie zu bewältigen, weil man gleichzeitig muss ja einfach sagen, ich muss die Herausforderungen der Menschen vor Ort versuchen, halt auch unter den Hut zu bringen mit der ganzen Entwicklung, und das ist sicher für die nächsten Jahre eine wahnsinnig schwierige Aufgabe.
Da steht uns einiges bevor. Jetzt nehmen wir mal Huhn, gehen wir mal optimistisch davon aus, dass es irgendwann mal möglich sein wird, Wölfe zu entnehmen. War das noch wieder ein Job, um zurückzukommen auf deinen Job jetzt? War das ein Job für die Südtiroler Jägerschaft, den auch erledigen müsstet?
Das ist ganz eine spannende Frage, und wir haben uns auch schon da diesbezüglich Gedanken gemacht. Und das ist ja so, sagen wir, man muss ganz klar sagen, in Europa ist es so, dass man verschiedene Modelle versucht hat. Und ein Modell, das eben überall gescheitert ist, ist eigentlich das Modell der sogenannten Einsatztruppen oder Einsatzkommandos, wo halt ein paar wenige hergegangen sind und den Auftrag gekriegt haben. Also die sind einfach in der Fläche dann zu wenig kapillar vernetzt und vertreten. Von dem her, das ist halt einmal ein Start, und ich glaube, so ist auch ganz in Ordnung. Und das passt ja, dass es in Südtirol einmal so ein Start ist mit so einer Gruppe. Allerdings, wenn ich dann sage, es muss einmal in der Praxis einfach auch großräumig rausgerückt werden und es muss einfach schneller geschaut werden, bestimmte Erfolge einzufahren, dann wird man sicher auch mittelfristig nicht um die Jäger darin umhinkommen. Aber allerdings muss man ganz klar sagen, einmal jetzt im ersten Moment geht es um einen sogenannten Tabubruch, und da ist sicher von Vorteil, wenn der erste legale Wolf, der in Italien ja praktisch, es war eine Premiere in Italien, und da ist es sicher auch leichter in rechtlicher Hinsicht vor Gericht auch zu verteidigen, wenn man einmal zumindest für den Pilotversuch da noch Beamte hat, von mir aus Angehörige des Forstkorps in erster Linie, die sollen jetzt einmal sozusagen beweisen, dass das möglich ist, dann habe ich den Fall, den ich durchexerziere, aber mittelfristig wird man einfach sicher nicht um den Einsatz der Jägerschaft darin, praktisch um hinkommen. Das sehen wir ja in Österreich draußen, wo es genau so ist, das sehen wir auch in der Schweiz, wo ganz massiv die Anzahl der Wölfe reguliert worden ist, also reduziert vielmehr, und da haben sie die Jäger praktisch zu einer separaten Schulung nochmal geschickt und danach, weil einfach die Wildhüter gesagt haben, sie seien das nicht in Stand, sie kennen das ganz einfach nicht, und das heißt, es wäre zu erwarten, dass das dann eine weitere Aufgabe ist, eine sehr schwierige, auch eine undankbare Aufgabe, muss man sagen, aber die Jägerschaft erfüllt heute ja schon verschiedene Aufgaben im öffentlichen Interesse, und von dem her wird es mittelfristig wahrscheinlich auch so sein, dass die schwierige Aufgabe, nehmen wir mal an, oder gehen wir davon aus, auch auf Südtirol dann zutreffen wird.
Das heißt vermutlich mehr, wobei wir wahrscheinlich auch noch mehr Jäger brauchen.
Mehr nicht unbedingt, weil ich sage, von dem her, es ist in Italien generell so, dass man sich ja Sorgen um die Jäger machen muss, mit Ausnahme von Südtirol. Also wir sind die einzige Provinz in ganz Italien mit stabilen Jägerzahlen. In Italien, muss man sich vorstellen, hat es im Jahr 1980 2,4 Millionen Jäger gegeben und heute sind noch 600.000 davon übrig, also ein Viertel ist noch übrig geblieben. Und ein Trentiner seien sie im freien Fall, so bildlich gesprochen. Und da in Südtirol haben wir seit 20 Jahren 6.000 Jäger, also nach wie vor erfreut sich bei uns der Jagd wirklich großer Beliebtheit. Und das haben wir auch den Damen zu verdanken, weil wenn wir so schauen, bei der Jägerprüfung, dann seien im Moment circa 20% der Teilnehmer seien weiblich, mindestens. Also jetzt hat man zum Beispiel gerade der Revierleiter erzählt von Mosi Passaia, von 12 Neuzugängen in diesem Jahr waren 8 Frauen. Also das ist schon, wenn 75% Frauen somit, also das ist schon eine beeindruckende Entwicklung, aber gleichzeitig auch für die Akzeptanz sehr wichtig, dass wir einfach da offen sein und ist absolut auch nicht gegen neue Entwicklungen irgendwie verschließen würden.
Gut, ich habe so, wie gesagt, keine Nachwuchsprobleme. Hört sich nicht so.
Absolut nicht. Also, wie gesagt, das ist ja gut zu sagen, dass in Südtirol die Jagd nach wie vor attraktiv ist. Sie ist verwurzelt in die Dörfer draußen und die Jagd spielt in jedem Dorf schon eine bestimmte Rolle und man ist auch gut vernetzt mit der Landwirtschaft und hat auch die Unterstützung von den Gemeinden. Wenn wir schauen, was wir in Südtirol im Stand gewesen sind, die letzten, ich sage mal, 15 bis 18 oder 20 Jahre zu realisieren, beginnend und mit der großen Unterstützung vom damaligen Landeshauptmann Thurnwalder, der das ja gleich verstanden hat, wenn die EU da Vorschriften macht zur Wildbretthygiene, dann hat er gleich gesagt, da müssen wir die Ersten sein in Italien und das sofort umsetzen und Kühlzellen bauen. Und deswegen sind wir heute da in Südtirol mit über 115 Wildabgabestellen, also alles kleine Metzgereien in die Reviere, das ist ein Standard, den gibt es nirgendwo in Italien. Drin, da haben wir nicht einmal 5 solche Zellen und wir haben 115 da stehen. Also wir haben da einfach wirklich einen gewaltigen Qualitätssprung da hingekriegt und auch mit der Fleischqualität, weil wir mir heute auch sehen, dass auch Starkochs, angefangen bei einem Norbert Niederkofler, mit dem wir schon eng zusammenarbeiten, die schwören alle auf dem Wildbret, das ist ein super Lebensmittel und die gesunde Ernährung ist halt mehr ein Thema und die Leute machen sich halt auch da und dort Gedanken, was sie essen, es soll eben regional sein, es soll heimisch sein und da kann eben das Wildbret eben auch ganz eine tolle Alternative sein, zwischendurch einmal für eine gesunde Ernährung.
Gut, Benedikt, das ist ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Danke dir für deine Zeit, dass du die Zeit genommen hast, das war hochinteressant.
Gerne, danke für die Einladung.
Zu lösen, was du zu erzählen hast. Ich denke mal, wir werden uns vielleicht auch in Zukunft ein anderes Mal wiederhören. Und derweil einmal wünsche ich dir noch eine gute Zeit und ein gutes Jahr.
Danke ebenfalls, es bleibt sicher spannend.
In der neuen Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint, widmen wir die Titelgeschichte dem Weltkongress für Urlaub auf dem Bauernhof, der vergangene Woche in Bozen stattfand. Außerdem berichten wir euch alles Wissenswerte zur neuen Kampagne von Dein Südtiroler Bauer, in der es darum geht, die Vielfalt an Produkten der Bevölkerung spielerisch näher zu bringen. Wir geben euch auch einige Argumente zur Hand, wie ihr kritischen Rückmeldungen zum Pflanzenschutz entgegnen könnt. Und wir haben diesmal jede Menge Viehausstellungen für euch, also freut euch auf die neue Ausgabe. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder bei uns seid, bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.